Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, wann hast du das letzte Mal dich entschieden, etwas sein zu lassen und dich entschieden, dass dein Weg anders weitergeht und etwas aufgegeben?
Vor über einem Jahr. Da habe ich mich nämlich entschieden, dass ich meinen Job wechsle. Ich bin nämlich vom Architekturhaus Kärnten ins Land Kärnten gewechselt und bin jetzt in einer ganz neuen Rolle und habe jetzt ja dieses Jahr gebraucht, dass ich mich gut zurechtfinde. Ich bin aber froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Wir haben heute eine Frau bei uns gehabt, die Sabine. Die hat das mehrmals schon gemacht, kann sehr gut Entscheidungen treffen, loslassen und was Neues machen. Ist eine Kollegin von dir eigentlich.
Genau. Schön, dass ich sie jetzt so auch kennengelernt habe, also nicht nur im beruflichen Umfeld. Und ich habe sehr spannend und mutig gefunden, ihre Stationen, die sie gemacht hat, dass sie Vizebürgermeisterin war, in ganz vielen Vereinen tätig, aber dann erkannt hat, dass alles nicht geht und sich eigentlich fokussiert hat jetzt auf das, was ihr gut tut. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil sie das so in so einer Klarheit und Direktheit formuliert hat. Herrlich.
Ganz, ganz viele Themen eines Lebens. Horcht's rein. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine Weltpremiere, weil wir uns in einem Hotelzimmer befinden. Da haben wir noch nie ein Interview geführt. Wir sind in Kärnten, haben aber eine Steirerin zu Gast. Sabine Siegel ist bei uns. Und wir freuen uns, dass wir mit dir ein Gespräch führen dürfen. Wir sagen unseren Frauen immer, warum wir sie mutig finden. Und ich kenne dich aus dem beruflichen Kontext schon länger. Ihr habt euch vor kurzem näher kennengelernt aus beruflichen Themen. Wir finden dich mutig, weil du für mich so eine Kapazunderfrau bist. Du hast vor kurzem einen beruflichen Wechsel gemacht. Sowas ist immer mutig. Aber du bist auch in ganz, ganz vielen Rollen an vorderster Front und setzt dich für Menschen ein. Du bist im Lions Club, hast erzählt. Du bist Obfrau vom Sportverein. Du warst Vizebürgermeisterin. Du bist Mutter. Also da gibt's ganz, ganz viele Rollen und Themen, worauf wir uns freuen, dass wir heute mehr von dir hören. Schön, dass du mit uns im Gespräch bist, Sabine.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir eingeladen habt. Also ich war ein bisschen überrascht, wie du mich gefragt hast, aber ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
So, der frühe Vogel fängt heute die Frage. Wir haben unsere pinke Schachtel mit Fragen drinnen und zum Aufwärmen für dich. Bitte eine ziehen und diese beantworten.
Okay, ist das jetzt was ganz Verfängliches?
Nein.
Was für Gedanken können dir deinen Schlaf rauben?
Ja, haben wir noch nie gehabt.
Ja. Das erste Mal, das ist die nächste Premiere sozusagen. Gedanken. Wenn mir etwas nahe geht, dann ist es meistens so, dass es mit Menschen zu tun hat, die tief in meinem Herzen drinnen sein. Und wenn es da einfach etwas ist, was mich beschäftigt, wo ich nicht glücklich drüber bin, dann ist es eigentlich schon so, dass mein Kopf nicht rausgeht. Sonst habe ich schon gelernt, Distanz zu wahren. Und es hat schon damit zu tun gehabt, dass ich sage, in der Politik als Vizebürgermeisterin muss man grundsätzlich die Grenzen setzen und man darf nicht alles mit nach Hause nehmen. Das habe ich ganz gern gut, sagen wir so, ganz gut gelernt in 20 Jahren, wo man an sich selber arbeitet. Aber wenn es um Menschen geht, die Herzensmenschen sein, dann kann man das schon den Schlaf rauben, weil dann kriege ich das nicht aus dem Kopf.
Verstehe ich gut.
Ich hoffe, ihr beide habt gut geschlafen.
Wir haben gerade beim Frühstück drüber geredet, dass wir beide nicht gut geschlafen haben.
Ah, oh je.
Hat aber nichts mit Themen zu tun, dass uns irgendwas im Kopf umgegangen ist, sondern nur mit einem ungewohnten Bett.
Genau, und warmen Zimmer.
Genau. Ja, ich bin schon sehr gespannt drauf auf diese Methoden, von denen du gesprochen hast, um Abstand zu wahren. Aber wir beginnen ganz am Anfang, Sabine. Woher kommst du? Wie hat deine Familie ausgeschaut? Aus welcher Ecke Österreichs? Und wie bist du zu Sabine geworden, die im Fuchshotel in St. Veit an der Glan sitzt?
In einem ganz bunten Hotel,
ja.
Ich bin eine echte Fürstenfelderin. Durfte noch in Fürstenfeld im Krankenhaus geboren werden. Das heißt, gibt's heute nicht mehr die Geburtenstation, aber ich bin eine echte Fürstenfelderin. Ich bin sie mit Leib und Seele. Also war das erste Kind meiner Eltern. Meine Eltern haben sehr jung geheiratet. Die Mama war 19, der Papa war 22 sozusagen. Also sie haben sehr jung geheiratet. Und ich bin dann auch relativ schnell auf die Welt gekommen. Als erste Tochter habe noch eine Schwester, die 6 Jahre jünger ist als ich. Mhm. Bin in Fürstenfeld in die Schule gegangen, nicht in den Kindergarten, weil die Mama war bei mir zu Hause, Papa ist arbeiten gegangen, so das typische Rollenbild, wie es halt früher war. Und habe dann auch das Gymnasium in Fürstenfeld abgeschlossen. Und dann war die Entscheidung, wie geht's weiter im Leben. Und für mich war so, dass ich gesagt habe, entweder etwas mit Kindern machen oder in die Architektur zu gehen. Und okay. Ich war eigentlich in einer Zeit, wie ich mit der Matura fertig war, 1988, wo der Lehrerberuf sehr verfügt war. Mhm. Da hat man einfach gewusst, auch wenn man fertig ist, wartet man wahrscheinlich noch 15, 20 Jahre, bis man eine Stelle bekommt, da wird es ganz viele Lehrer geben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte Innenarchitektur machen. Da bin ich dann nicht reingekommen in das Kolleg.
Und woher dieser krasse Unterschied? Irgendwie mit Kindern oder Architektur, woher kam das Architekturthema?
Das Architekturthema, ich habe nur immer gemerkt, das Technische, ich habe in der Schule schon geometrisch zeichnen gehabt und darstellende Geometrie, und wenn es um solche Sachen gegangen ist, wo es auch Kassen hat in GZ, macht sie irgendwas, bin ich immer irgendwie dran gegangen, dass ich Räume gezeichnet habe und eingerichtet habe, und das war irgendwie so eine Leidenschaft, da habe ich auch immer geschaut, das hat mich immer irrsinnig interessiert. Und dann haben wir gedacht, das wäre schon auch was mich interessieren würde. Ich habe dann schon gemerkt, dass ich die Technikerin bin, überhaupt wenn es in Schule um die handwerkliche Geschichte gegangen ist. Das hat man taugt. Übrigens von der weiblichen Seite. Also meine Mama kann die Lampen sozusagen anschließen und der Papa ist mehr am Schreibtisch gesessen. Also bei uns ist wirklich die weibliche Seite, auch meine Schwester, mehr die Handwerker und die Techniker. Und mit Kindern habe ich immer gern gearbeitet und habe dann schon mit 17 Jahren angefangen, das Kinderturnen in Fürstenfeld zu machen, das ich heute noch mache. Mhm. Also da kehre ich auch schon zum Inventar so einmal so. Und habe dann gesagt, okay, als Übergangslösung habe ich dann mit meinem Papa ausgemacht, weil es war ein Kolleg ausgemacht und jetzt halt mal 2 Jahre vor der Ausbildung. Ich gehe jetzt auch ein Jahr Architektur studieren an die TU nach Graz. Und dann wechsle ich nochmal und probiere nochmal die Innenarchitektur, damit ich ins Kolleg reinkomme.
Wo wäre das gewesen?
In Mödling. Ah. In Mödling. Und das war dann aber so der Punkt, wo ein Jahr Studium hinter mir war, und das war echt cool. Erstens habe ich so viele coole Leute kennengelernt. Der Großteil meiner besten Studienkollegen, mit denen ich heute teilweise noch treffe und Kontakt habe, waren fast alles Kärntner.
Ah.
Das heißt, der Kielacher Vier.
Wie heißt der Kirchdorf?
Der war so Standardprogramm jedes Jahr. Und das war einfach, und dann habe ich gesagt, wie bringe ich es meinen Eltern bei, dass ich eigentlich da studieren gehen will. Und dann haben wir uns auf einen Tisch gesetzt und dann haben wir beschlossen, was sie übernehmen an Kosten und was bei mir bleibt. Und ich habe dann eigentlich das ganze Studium immer nebenbei gearbeitet und habe dann halt mein Architekturstudium begonnen. Und alles andere war dann irgendwie nicht mehr so wichtig. Also es war eigentlich mehr nicht wirklich ein Zufall, aber trotzdem schon ein Zufall, dass es dann doch mit etwas geklappt hat, was ich zuerst gar nicht so wirklich wollte, den Hochbau. Weil ich hätte nämlich in Mödling reinkommen können, in das Hochbaukolleg, und gesagt, mache ich sicher nie. Und dann bin ich eigentlich wirklich dort gelandet.
Was hast du nebenbei gearbeitet?
Ich habe ganz viel in der Gastronomie gearbeitet, weil ich einfach Menschen um mich brauche. Ich liebe es, wenn ich irgendwie mit Menschen zu tun habe, egal mit wem, verschieden. Und war aber ab dem ersten Jahr 2 Jahre bei einer Baufirma und dann eigentlich durchgehend ab dem 3. Studienjahr immer wieder beim gleichen Architekten 6 Jahre. Also schon fachlich. Mhm. Reingeschnuppert in die, und da war aber in ein Fürstenfelder Firmen. Also ich habe zwar in Graz gelebt 5 Jahre, aber habe dann trotzdem immer in Fürstenfeld gearbeitet.
Also hast du eigentlich schon während dem Studium die Praxis mit dabei gehabt?
Ja. Ja.
Sehr von Vorteil.
Ja. Was hat das für deine Studiendauer geheißen?
Ja, das hat etwas länger geheißen. Aber es war gut, so 9 Jahre Architektur studiert. An und für sich wollte nach 7 Jahren fertig werden. Das war dann eigentlich so, dass es ausgemacht war, dass ich nach diesen 7 Jahren noch die Tischlerlehre dazu mache. Das war schon alles ausgemacht mit einem befreundeten Tischler. Hätte dann noch 2 Jahre gebraucht, weil aufgrund der Matura und des Studiums hätte ich nur 2 Jahre die Tischlerlehre machen müssen, weil ich habe das immer irrsinnig gern gemacht. Mhm. Was aber dann passiert ist, der Architekt, bei dem ich lange, eben 6 Jahre gearbeitet habe, ist schwer krank geworden. Mhm. Und hat gesagt, ich brauche die jetzt im Büro. Weil du musst die Sachen machen, die ich jetzt nicht mehr machen kann, ich bin dabei. Aber du musst das übernehmen und ich habe dann 2 Jahre eigentlich fast nur im Büro verbracht und das Studium eigentlich irgendwie ad acta gelegt.
Wie alt warst du da?
Das war mit 25, mhm. ja. Mit 25 und er ist dann leider 97 verstorben. Und im Frühjahr und im November 97 war ich dann mit dem Studium fertig und mit 27 habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich nicht nur 2 Jahre Tischlerlehre machen. Das ist dann eigentlich wirklich auf die, so aufs Abstellgleis geschoben worden von mir und, ja, wie soll ich sagen, es war dann in der Leidenschaft, dass ich in den letzten Jahren dann angefangen habe, Möbel zum Herrichten und zum Zusammensammeln alte aus Flohmärkten und wieder sozusagen ein neues Leben einzuhauchen, dass das doch irgendwie noch da ist.
Das ist jetzt dein Hobby sozusagen.
Das ist mein Hobby, ja.
Ja, wie ging es dann weiter?
Dann sitzt auf einmal, hast dein Studium in der Hand und dann denkst du, was mache ich jetzt weiter? Hab dann das Glück gehabt, einen Studienkollegen, einen ehemaligen zu treffen, der schon gearbeitet hat. Der hat gesagt, du brauchst dich für ein Projekt. Aber leider nur für ein Projekt. Dann habe ich gedacht, okay, passt, starten wir. Und hab das Projekt dann gemacht. Dann habe ich nebenbei, es war ja Wunsch, noch nicht so wie ich studiert habe, da hat es ja das Computerzeichnen noch nicht wirklich auf der Uni gegeben. Da war für die ganze Uni hat es einen Kurs gegeben mit für 30 Teilnehmern, da hat Computerzeichnen gelernt. Und dass man da nicht wirklich leicht reingekommen ist, das kann man sich vorstellen. Und habe dann nebenbei, neben diesem Arbeiten bei dieser Baufirma für das eine Projekt, eben die Ausbildung, also Ausbildung am Wifi gemacht. Das AutoCAD-Zeichnen, damit ich da auch ein bisschen eine Schnupper, weil das hat ja damals gerade erst gestartet. Mhm. Wir haben ja alles mit den Händen gezeichnet, sozusagen. Mit der Rasierklinge als liebsten Freund und mit dem Scotch-Bundle, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat oder ein Loch gemacht hat im Plan, im Transparentpapier. Und dann habe ich eigentlich, ja, und so hat das einmal angefangen, dass ich in die Praxis nachher noch wieder hineingeschnuppert habe. Dann bin ich bei einer Baufirma gewesen, 3 Jahre. Das war teils befriedigend. Mhm. Da habe ich nachher aber gemerkt, ich fahre am Montag arbeiten und ich habe Bauchweh und ich fahre am Freitag heim und das geht mir gut. Und nach 3 Jahren habe ich gedacht, so, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und habe dann gekündigt als Weihnachtsgeschenk, also kurz vor Weihnachten. Und dann haben wir gedacht, so, und wo geht der Weg dann hin? Dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, so, jetzt machen wir mich selbstständig. Hab dann kurz vorher schon die Unternehmerakademie gemacht. Mhm. Die war dann schon fertig, abgeschlossen. Das heißt, das habe ich schon mal gehabt, den betriebswirtschaftlichen Part.
Was lernt man da alles in dieser Akademie?
In der Unternehmer, die machst du am Wifi. Mhm. Das ist diese Unternehmerprüfung, wo du vom Rechnungswesen über Buchhaltung, über Marketing, Kommunikation, Mitarbeiterführung eigentlich alles hast. Mhm.
Wie lange dauert die?
Ach, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange das dauert hat. Das war immer Freitag, Samstag am Wochenende neben Arbeiten. Also ich bin am Freitag immer nach dem Arbeiten ins Wifi gefahren und habe dann am Samstag den ganzen Tag auch noch am Wifi verbracht.
Aber das heißt, du hast das eigentlich schon so ein bisschen gespürt, dass die Selbstständigkeit der nächste Schritt ist, weil sonst macht man ja sowas nicht, oder? Wenn man das nicht irgendwie am Plan hat.
Stimmt eigentlich, ja. Ja, nein, weil es war ja so, dass die Firma gesagt hat, sie zahlen mir die Unternehmerausbildung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nein, das will ich nicht, weil ich will eigentlich nachher nichts zurückzahlen, wenn ich gehe. Mhm. Weil da habe ich das anscheinend schon im Hintergedanken gehabt, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann suchst du irgendwie noch Auswegen. Und, oder nach anderen Wegen, wo du gehen könntest, und das war dann eigentlich gut so.
Und wie alt warst du, wie du dich selbstständig gemacht hast?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Mit 27 war ich mit Studium fertig, 3 Jahre war ich bei einer Baufirma, also so 31, ja. Also.
Was war der erste Auftrag?
Puh.
Oder wie bist du dann zu Aufträgen gekommen?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Bauträger kennengelernt habe, der jemanden gebraucht hat, der für ihn die ganzen Entwürfe macht. Und das war natürlich ein toller Start, weil dann hast du mal immer wieder fix Aufträge, brauchst nicht immer sagen, okay, wie komme ich jetzt zu Aufträgen und so. Und das war eigentlich so, dass du gesagt hast, okay, ich habe schon ein gewisses Einkommen durch diese Aufträge. Ich habe jetzt erst einmal nur mit einem Zeichenbüro selbstständig gemacht, weil ich dachte, ich muss schnell was tun. Und habe dann überlegt, wann mache ich dann weiter mit Ziviltechnikerprüfung und so. Und habe dadurch eigentlich nebenbei akquirieren können, ein bisschen schon. Aber ich habe immer mein fixen Einkommen gehabt durch diese Aufträge des Bauträgers. Das war eigentlich auch, es ist sehr oft von Glück, sagen wir so, oder Zufällen. Glück quasi nicht Glück, natürlich auch, aber Zufällen gepflastert gewesen, der Weg. Also das war schon eine tolle Geschichte. Und dann habe ich 2008 die Ziviltechnikerprüfung gemacht. Da habe ich aber schon vorher, 2004 ist mein Sohn auf die Welt gekommen, der Moritz. Und ja, das war dann auch eine spannende Zeit.
Ich wollte gerade sagen, wie ist das? War man selbstständig, Kind,
alleinerziehend, weil ab 3,5 war ich eigentlich mit dem Moritz alleine, aber eine große Stütze und das sind meine Eltern. Also das ist schon, ohne Mama und Papa wäre es nicht gegangen. Die haben auch ihr Leben eigentlich so eingeteilt, weil die waren ja auch noch berufstätig, zu dem Zeitpunkt, dass ich mein Leben auch einteilen kann. Also es war schon dieser familiäre Zusammenhalt, der für mich ganz viel, ganz viel Hilfe war. Und weil ich habe zum Beispiel von Dienstag bis Donnerstag da habe ich den Moritz ja immer gehabt auch. Ja? Das heißt, meine Eltern haben, die Mama war in einem Modehaus und der Papa in der Sparkasse. Das heißt, sie hat am Montag frei gehabt, damit ich meine ganzen, da habe ich noch ein bisschen, sehr am Anfang habe ich noch ein bisschen so Baustellen gemacht. Und das habe ich nachher gekappt, wie der Moritz auf die Welt gekommen ist. Aber sie hat sich am Montag freigenommen, damit ich am Montag starten kann und mal die Woche organisieren kann. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatte ich dann den Moritz bei mir. Freitag hat sie sich wieder freigenommen, weil da haben die Leute Zeit gehabt für die Termine, weil da haben die Leute dann selber am Freitagnachmittag schon Zeit. Samstag hat sie dann gearbeitet und der Papa hat den Moritz übernommen. Dann habe ich am Sonntag gearbeitet und Montag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war dann wieder die Zeit mit meinem Sohn. So haben wir das am Anfang organisiert. Ja. Boah. Und es war dann schon eine riesengroße Stütze und das war natürlich diese Nähe. Wir wohnen nicht weit auseinander, 5 Minuten zu Fuß, aber trotzdem, es war dann schon eine Herausforderung. Und das ist so gelaufen, bis der Moritz knapp 2 war. Und dann habe ich einen Auftrag gehabt für Familie, ein Einfamilienhaus zu planen. Und die sagt zu mir, du stehst das nicht mehr lang durch. Du kannst nicht 7 Tage in der Woche funktionieren, was aber Mütter trotzdem irgendwie immer kennen, weil das treibt uns irgendwie weiter. Hat gesagt, ich habe eine Hammer-Tagesmutter für meinen Sohn gehabt, da gehen wir jetzt hin, da schauen wir, dass du einen Platz kriegst. Und mit knapp 2 Jahren ist der Moritz dann zu der Martina gekommen, die sein Leben sehr geprägt hat, was auch das Glück war, dadurch, dass Moritz sein Papa in der Zeit nicht so präsent war für ihn. Die männliche Bezugsperson für Moritz war dann mein Papa. Hatte ich auch einen Tagespapa dort. Und das war cool. Also wir haben das zu zweit gemacht. Wir zwar, die Martina und der Josie. Und das war eigentlich ein riesengroßer ein Glück eigentlich auch wieder. Dass ich sage, ihr habt so eine tolle Tageseltern gehabt. Im Grunde genommen waren wir nur 3 Tage in der Woche dort. Ja. Und die hat gesagt, dort bringen wir hin, das machen wir. Und das haben wir dann wirklich auch geschafft. Also es war schon eine tolle Zeit. Ja.
Klingt sehr herausfordernd.
Ja, es war trotzdem spannend. Und ja. Wo ich stolz bin, dass ich eigentlich nie mit Homepage gearbeitet habe, weil das ist damals so aufgekommen, die Werbung über Internet zu machen im World Wide Web, habe ich gesagt, nein, ich mag mich mit der Homepage nicht beschäftigen. Und ich habe immer wieder Aufträge gehabt. Also es ist auch Tür zugegangen, wenn ein Auftrag fertig war und ist eine andere Tür aufgegangen. Und es waren wirklich nur Menschen auf meiner Schwelle, die zu mir passt haben in der Planung. Weil jemand anderer erzählt hat, du, war cool und das hat passt und das hat funktioniert. Und deswegen war das einfach eine Geschichte, die schon Klasse war und ich habe die Homepage und Werbung habe ich eigentlich nie gemacht in der Zeit, wo ich selbstständig war.
Du hast das immer alles allein gemacht oder hast dir wen dazugeholt?
Ich habe es einmal versucht, aber im Endeffekt ist dann von der Zeitaufwand ist es nicht viel weniger, weil du musst denen ja auch alles sagen, was er zum Tun hat. Dann habe ich es gleich selber gemacht.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an diese Zeit, glaubst du, dass es jugendliche Unbeschwertheit ist, dass man sich selbstständig macht und darauf vertraut, dass wenn die eine Tür zugeht, die nächste wieder aufgeht? Oder ist das einfach ein Grundvertrauen, das in dir drinnen ist? Oder ist kannst du da irgendwas anderen, die vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen und genau vor dem Angst haben, irgendwie deine Erfahrung teilen, wie du das siehst?
Ich glaube, es hat sich bei mir auch ergeben aus der Tatsache heraus, dass ich auf einmal arbeitslos da gestanden bin, also nachdem ich gekündigt hat. Das war schon meine Entscheidung, ja, zu sagen, weil ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich nicht wohl. Ja. Und ich habe in der Zeit auch einen Freund gehabt, der gesagt hat, du musst nicht immer für alle da sein, lern Nein zu sagen, einmal zu sagen, ich muss nicht für alle da sein, und das war so eine Geschichte für mich. Ja. Und ich habe gesagt, okay, mache ich schon für dich. Und irgendwann habe ich gesagt, kannst du irgendwann einmal Nein sagen, lebst du dein Leben oder lebst du das Leben deiner Freunde? Und dann habe ich gesagt, eigentlich hast du recht. Und da hat es so in mir zum Kram angefangen, dass ich auch gemerkt habe, durch diese Geschichte in dieser Baufirma, dass ich auf mich mehr hören muss, auf mein Inneres und mir einfach mehr vertrauen muss. Weil ich habe da gemerkt, wie ich mit den Leuten das Ganze angefangen habe zu planen, war es dann schon so, dass ich dort gesessen bin und gedacht habe, super, für das hast du jetzt Architektur studiert, dass du nur mehr Einfamilienhäuser machst. Das war so der erste Gedanke, weil das wird da, das wurde dir, heute ist es ja schon anders, auf der Grazer TU so vermittelt, die hohe Grazer Schule, die Architektur, ihr seid für weiß nicht was alles Höheres auserkoren und dann sitzt in einer Firma und denkst, super, das machst du nur Einfamilienhäuser. Ja. Bis ich dann draufgekommen bin, eben durch das Zwischenmenschliche, was ich ja total gern mache, auf den anderen einzulassen, wo kannst du beim Planen am meisten verbocken und verhauen? Und das ist beim Einfamilienhaus, weil das ist genau das, wo Menschen sich einen Traum erfüllen, wo Menschen ihr Leben leben, was ihr Refugium ist, wo sie heimkommen, vielleicht nach einem stressigen Arbeitstag oder was auch immer, wo es ihre Hülle ist, wo sie sich sicher fühlen und wo sie sich wohlfühlen müssen. Und eigentlich ist das Schwierigste, habe ich immer noch gedacht, im Leben, weil wenn ich in meinem Büro, wenn ich nicht wohlfühle, ist das was anderes. Sollte natürlich auch funktionieren, aber ist ganz was anderes, habe ich auch nicht so überzeugt. Aber das Einfamilienhaus ist schon was, was man sich als Traum erfüllt, mit eigenem Geld und gearbeitet hat, meistens dafür, dass ich sage, kann man das schaffen, mit allem Drum und Dran. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass das schon eine Geschichte ist, die man taugt. Und in der Baufirma bist dann natürlich auch in gewisser Weise eingeengt auch. So, ne, das kannst du nicht machen, weil das haben wir jetzt nicht im Programm oder so, weil das war eher so eine Baufirma, Bauträgerfirma. Und dann haben wir gedacht, irgendwie geht das noch anders. Und ich glaube, dass man, wenn man den Weg in die Selbstständigkeit schafft oder macht, Rückhalt braucht. Und den habe ich gehabt von meinen Eltern. Und mein Papa hat gesagt, ich weiß nicht, was Selbstständigkeit heißt. Er war immer angestellt in der Sparkasse, 40 Jahre. Meine Mama war Angestellter. Also es hat bei uns in der Familie keine Selbstständigkeit gegeben. Ich war die erste in der Familie, die studiert hat. Mein Onkel hat studiert und es war dann in unserer ganzen Familie eigentlich, waren das alle. Und mein Vater und meine Mama haben dann gesagt, mach's, wenn du den Weg gehen willst. Wir stehen hinter dir, weiß nicht, was das heißt. Aber bitte, wenn du Geld brauchst und wenn du nicht mehr zusammenkommst, melde dich, wir sind da. Und das habe ich nie gebraucht. Aber nur zu wissen, du hast ein Fangnetz. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man den Weg geht. Und sie haben mich, mein Vater ist zum Beispiel der Typ, der, wenn ich einen neuen Weg gehe, haben wir ganz viel diskutiert. Und da geht er wirklich auf Herz und Nieren. Also da geht er wirklich bis auf die Knochen und fragt mich in jeglicher Hinsicht, ob ich das noch bedacht habe und das. Und da geht er wirklich und dann irgendwann kippt es und dann sagt er, passt, du willst es, wir stehen hinter dir. Und das ist dann immer so, das ist einfach das, wo ich sage, was Familie ist und wo du sagst, wenn du den Rückhalt hast, dann schaffst du das auch.
Schön. Wie ist es weitergegangen? Weil du bist ja heute nicht mehr selbstständig.
Darf ich noch einhaken? Mir würde interessieren, was kann man bei einem Einfamilienhaus falsch machen und was sollte man beachten?
Und das ist genau, glaube ich, das, was dann die Menschen zu mir gebracht hat. Ich bin an und für sich, habe ich mich mit den Menschen immer gerne getroffen, wenn Bauherrinnen und Bauherren auf der Matte gestanden sind oder angerufen und gesagt, wir brauchen Planung, sei es jetzt ein Familienhaus oder ein Umbau, wo man eben wohnt, dass ich mich bei ihnen getroffen habe, zu Hause in der Wohnung. Mhm. Der erste Termin hat meistens 2 Stunden locker gedauert und ich habe mir einen in der Wohnung dann sagen lassen, so, also das wollen wir gar nicht und das ist das, was wir gerne mitnehmen würden, weil das fühlen wir uns wohl. Und wir haben dann ein Gespräch geführt, auch, wo ich ein bisschen so in die Familie hineingebracht habe, wo ich mir einfach für erzählen habe lassen, wie sie so leben und so viel gemacht haben, so wie wir jetzt da ein bisschen so machen. Und was ihnen taugt und was für Wünsche haben und so. Und wenn die Leute kommen, sind die Grundrisse und gesagt, Holzen weich, tun wir nachher vergleichen oder schauen wir, was wir zusammenbringen. Und ich habe gesagt, so, ich sag, damit der Stress jetzt von euch abfällt, ja, wir sitzen halt zusammen, ich schreibe mir auf, was eure Wünsche sind, ich schreibe mir auf, was ihr unbedingt haben wollt in eurem Leben und ich mache einmal einen Grundrissentwurf für euch bis zum nächsten Mal. Das kostet euch gar nichts. Wir setzen uns das nächste Mal zusammen, schauen diesen Grundriss durch, ob der für euer Leben funktioniert. Die haben aber vorher schon erzählt, wie das Haus ungefähr von der Optik, wo sie hinwollen. Mhm. Ja. Satteldach, nicht ja. Satteldach, Flockdach, ja. Was auch immer. Das hast du ja im Hintergrund. Beim Entwerfen war ein Grundrissebene, diese Dreidimensionalität. Und dann habe ich gesagt, setzen wir uns das nächste Mal zusammen, schauen diese Grundrisse durch. Und wenn ihr sagt, das ist nicht meins, du hast mich nicht verstanden oder sie haben mich nicht verstanden, dann nehme ich meinen Grundriss wieder mit. Und es hat für euch keine Kosten verursacht. Und dann ist es schade vielleicht, aber dann müsst ihr euch jemanden anderen suchen. Oder es passt für euch, dann reden wir über die Kosten, was die Planung kostet und dann gehen wir in die weiteren Phasen. Und ich bin der Meinung, dass ein Einfamilienhaus funktionieren muss und das ist für jeden Menschen oder für etwas anderes. Nur weil es beim einen funktioniert, funktioniert es da auch noch nicht. Die Bedürfnisse der Menschen widerspiegeln muss für den Alltag. Und da ist es wirklich so, dass es funktionieren muss. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Von sich wäre es eine Skulptur und dann funktioniert es für den Alltag nicht. Und das war so mein Zugang. Mhm. Und die Optik war für mich noch der Anspruch, die Proportionen müssen harmonisch sein. Wenn einer sagt, es gibt für mich nur Flachdach, dann habe ich es auch geplant. Aber wenn es jetzt nicht mein favorisiertes Dach gewesen wäre, vielleicht. Ja. Mhm. Aber im Grunde genommen so, wie muss der dann zugefahren? Und so, mein Zuhause, mein Wohnhaus, das ist genau das, was ich will. Und das war so mein Zugang in der Planung. Und dann ist das abgerechnet. Aber es war schon eine spannende Zeit. Mhm. 13 Jahre, ja. 13 Jahre war ich selbstständig.
Und dann?
Dann ist ein Anruf passiert. Im November, das ist jetzt am November, gell? Mhm. Im November hat ein Architektenkollege, das war einer von den ersten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit 19. Der hat mir dann Nachmittag am Freitag angerufen und hat gesagt, du, ich muss mit dir rein. Sag ich, was gibt's? Sag er, denkst ab und zu über deine Zukunft nach? Sag ich, was willst du von mir? weil mit der Frau gar nicht rechnen. Sag ich, ja, wo siehst denn deine berufliche Zukunft? Und ich sag, keine Ahnung, wie kommst du jetzt auf die Frage? Ja, ich bin gerade zusammengesessen mit Karl Amtmann von der Baubezirksleitung in Hartberg. Und er ist komplett verzweifelt, weil seine Architektin, die er hat im Team, die will nach Graz wechseln und er geht in ein Jahr in Pension. Und jetzt hat er keinen Nachfolger mit Architektur und so, der das Ganze macht. Und ich habe mir gedacht, das war ein Job für dich. Und ich sage, okay, und was muss ich da tun? Sogar, ja, kannst auf die Homepage sein, woher ich will nie das wissen, gell? Aber ich sage, okay, dann gehe ich halt einmal schauen. Ich sage, ich gebe dir aber seine Telefonnummer, ruf ihn an. Dann haben wir gedacht, okay, Karl Amtmann ist ja Fürstenfall eigentlich, ja. Karl ist ja auch ein Fürstenfall. Und dann habe ich ihn angerufen, Freitagnachmittag, haben wir gedacht, okay, nein, ist die Dienste, der Freitagnachmittag, ich kann ihn auch. hat mir aber dann um 7 Uhr morgens zurückgeworfen und dann sind wir am Sonntag schon im Kaffeehaus gesessen und haben über diesen Job gesprochen. Mhm. Und dann hat er gemeint, das war was, weil ich habe auch in meiner Zeit viel Gewerbeeinrichtungen gemacht, wie ich selbstständig war. Und einfach, ja, hat er gemeint, ich glaube, das war was, schauen wir uns mal an. Montag habe ich dann oder Dienstag habe ich dann eine Bewerbungsschreiben geschickt per Mail. Und am Freitag habe ich sie ihm dann noch in Papierform in die Hand gedrückt. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wir haben uns super unterhalten und ohne das nichts passiert. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, hat sie wieder Probleme, meine Aufträge gehabt. Da war damals aber gerade in dieser Schwelle, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich mein Büro kappen und will irgendwas machen, wo eben der erste Weg war mit Kindern. Mhm. Und habe schon überlegt, dass ich irgendwie in so dieses Konflikt-Risikogeschichten mit Kindern, schwer erziehbarer Kinder und solche Sachen einige. Habe auch schon geschaut, wo ich Ausbildung machen kann. Und auf einmal ruft die Politik an. Das war damals der Landesrat Kurzmann, glaube ich, der für die Personalgeschichten beim Land zuständig ist. Und sagt, Frau Siegel, ich habe ja einen Lebenslauf am Tisch, Sie wollen beim Land Steiermark zum Arbeiten anfangen. Und ich so, ja, war cool. Hat er gesagt, ja, sie haben ja ein Kind und wie geht es sich mit den Einteilen aus, dass sie kommen, warum haben sie Zeit, sag ich, ich habe ein Backup, meine Eltern sind da, also alles gut. Ja, dann werde ich diesen Kollegen gleich sagen, der die Gespräche führt und ich glaube 5 Minuten später hat er angerufen, haben uns einen Termin ausgemacht und am 16. Dezember, also wirklich einen Monat später, bin ich dann in Graz gesessen mit Herrn Amtmann gemeinsam und habe mein Vorstellungsgespräch oder Vorstellungsauswahlgespräch hast du beim Land geführt, wo ich auch schon zum Schluss mit ihm nachher, der das Gespräch geführt hat, über Möbelrenovierung und welche Bücher, dass man gut lesen, geredet habe. Es war ganz spannendes und er sagt dann auch zu mir, jetzt kommen sie als Externe zum Land, kriegen aber eigentlich gleich die mittlere Führungsebene. Wie soll denn das funktionieren? Und sagt dann gleichzeitig, ich habe im Lebenslauf gesehen, sie haben Kinderturnen gemacht. Ist nicht so einfach. Sag ich, Kinderturnen ist einfach, aber ich war Präsidentin vom Lions Club von 34 Frauen und hat gesagt, okay, sie schaffen das. Das war total lieb. Dann habe ich gesagt, ja, es ist schon, und dann hat er gesagt, nein, das werden wir schon hinkriegen. Und was ich dort schon gemerkt habe, ist so, der Karl ist so damals, obwohl er mich noch nicht so gut gekannt hat, extrem hinter mir gestanden, weil auch Frauen, weil er gesagt hat, was machen sie, haben sie in der Richtung schon was gemacht? Hat er es eher sofort eingesprungen und gesagt, da habe ich Profis auf der BWL und das wird sie mit der Zeit lernen, das werden wir schon schaffen. Also er war damals schon so, immer dieses Backup auch und das ist auch schön, wenn du solche Menschen hast, obwohl du sie gar noch nicht so gut kennst, aber die Chemie stimmt, dann passt das eigentlich. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wie schnell geht das jetzt beim Land? Raffaella, du weißt, wie schnell beim Land das manchmal geht oder ja, wie schnell es nicht geht, weil beim Land ist das nicht immer so, dass das ja schnell passiert, aber das war der 16. Dezember, das weiß ich deswegen genau, weil mein Sohn hat am 17. Dezember Geburtstag. Und wie ich vor der Tür meiner Eltern stehe am 17. Dezember beim Mittagessen, läutet das Telefon und der Karl hat mir angerufen und gesagt, ich weiß schon, es ist fix. Also mit dieser Schnelligkeit habe ich gar nicht gerechnet und am 18. habe ich schriftlich gehabt.
Wow.
Und das ist wirklich, muss ich sagen, und am 2. Februar habe ich dann angefangen, 2015, vor 10 Jahren.
Ja. Und du hast dann alle deine laufenden Aufträge, hast die noch fertig gemacht oder abgeschlossen oder weitergeben? Oder nein, war da gerade alles schon am Auslaufen?
Also ich habe Zeit gehabt bis zu einem Jahr. Das habe ich mal ausverhandelt, dass ich gesagt habe, ich lasse mitten in der Planung meine Bauherren nicht alleinig. Planung übergibt man nicht. Mhm. Und habe dann meine Projekte fertig gemacht und habe das noch innerhalb von einem Jahr geschafft.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich mein Büro gekappt.
Bevor wir da jetzt einmal ins Baugeschehen einsteigen, kommen wir ja vielleicht wieder zurück. Aber du hast vorhin gesagt, du warst Präsident vom Lions Club. Du hast mir gestern erzählt, du hast den mit aufgebaut. Was macht der Lions Club? Warum baut man sowas mit auf? Was findest du gut an dem?
Ich habe damals wieder ein Lions-Mitglied von den Fürstenfelder Lions-Herren, für denen ja geplant habe, zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich würde die brauchen, wir wollen einen Lions Club, einen Damen-Lions Club aufbauen. Und für mich war der Lions Club früher so dieser Elite-Verein für irgendwelche graubartigen Herren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch ja. War im Grunde genommen so. Und dann habe ich gesagt, was soll ich da dabei tun? Und dann sagt er, ja, ihr könnt auch was bewegen und es wäre schön, wenn wir einen Damenclub im Grunde genommen in der Zone hätten. Und also in der Oststeiermark sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann haben wir eben so Kaffeehausgespräche geführt. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, soll ich das jetzt auch noch machen, weil habe ich nur andere Amterln oder so. Und dann war es aber wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt als Grazer wieder retour, also ich habe in Fürstenfeld dann gewohnt. Ich habe schon meine Freunde in ganz Österreich und überall verteilt gehabt, eben wirklich. Kärnten, Salzburg, auf Rheinenwahl in München, also in Bayern. Und dieses Fußfassen mit Freundinnen in Fürstenfeld war dann relativ schwierig, weil die alle irgendwo waren. Mhm. Und dann habe ich eigentlich eine Chance, auch wieder neue Frauen kennenzulernen. Und habe mich dann entschieden, zum Lions Club zu gehen. Der Lions Club ist im Grunde genommen ein Service Club, so heißt es eigentlich. Und ich sage immer, wichtig ist, Menschen zu unterstützen, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind, die einfach schwierige Zeiten durchleben. Und das ist eigentlich das Ziel des Lions Club. Das heißt, schon Gemeinschaft zu schaffen, aber grundsätzlich auch und mit diesem Tun zu helfen. Wir haben Veranstaltungen, aus denen wir Geld kriegen und mit denen helfen wir Menschen, denen es nicht gut geht. Und es war damals eigentlich so, dass der bekannte Freund, auch immer, der gesagt hat, du, ich hätte dich da gern dabei, der uns als Pate zur Seite gestanden ist, gesagt hat, du warst eigentlich eine coole Vizepräsidentin, eine Präsidentin habe ich schon. Das war eine 27-jährige Wirbelwind, die Doris damals, das war super. Also die ist aus dem Marketing gekommen, die hat auch Energie gehabt und das ist gigantisch. Und mit der als Vizepräsidentin zu arbeiten, also ihr Freund hat dann schon gesagt, bist du eigentlich mit der Sabine zusammen oder bist du mit mir zusammen, weil ihr verbringt mehr Zeit miteinander. Aber es war natürlich auch für uns beide was Neues und einen Club aufzubauen, was wir vorher noch nicht wirklich in der Materie drinnen war, ist noch nicht so wenig Arbeit gewesen. Und ich habe dann 2,5 Jahre wirklich intensiv daran gearbeitet. Zuerst 1,5 Jahre als Vizepräsidentin und dann ein Jahr als Präsidentin. Und dadurch kenne ich auch ziemlich gut den Club. Und das ist schon nachher eigentlich eine Zeit gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin allein der ersten Zeit schon so viele tolle Frauen kennengelernt, wo einfach jede mit beiden Beinen im Leben gestanden ist. Und da geht es jetzt nicht um Frauen, die jetzt ein Studium gemacht haben oder die eine Firma haben, sondern durch die Bank alles. Das ist ein ganz bunter Haufen.
Also das heißt, die muss nicht vermögend sein.
Es war früher schon so, sage ich ganz ehrlich, in der Männerdomäne. War das früher schon so. Mhm. Aber hat sich Gott sei Dank in der jetzigen Zeit geändert. Und wir haben eigentlich alles im Club. Von A bis Z. Mhm. Egal was. Ich sage einfach, der Wille, Gutes zu tun und zu helfen, ist eigentlich das Wichtigste. Und da geht es nicht darum, was habe ich für Ausbildung.
Und wie wird man Mitglied? Wird man geworben oder kann man sich bewerben?
Beides. Mhm. Grundsätzlich beides. Und das ist einfach so, was sagst du, musst da dazu passen. Das heißt, man entscheidet einmal, so bitte die Frau zu uns dazu passen, zu unserer Gemeinschaft, was will sie machen, falls ihr bei uns dabei zu sein, deswegen laden wir sie ja ein, wenn wir eine neue haben, Anfrage, dass wir sagen, seid einfach mal dabei bei einer Sitzung und schau das an, ob es dir gefällt, ja, ob es dir taugt, was wir machen oder ob es mit den Leuten ist, meistens kennst du jemanden im Club und so passiert das dann. Mhm.
Und war das der Grund oder ein Baustein von deinem Weg zur Vizebürgermeisterin oder hat das eine miteinander nichts zu tun?
Also mit dem Lions Club glaube ich direkt nicht, nein.
Also mit diesem Netzwerk, wenn man so
ja. Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Okay. Ja. Wie kam es dann dazu, dass du Vizebürgermeisterin wurdest?
Wie komme ich dazu? Grundsätzlich war es so, dass die Politik für mich immer eine Geschichte war, also das ist das Letzte, was ich in meinem Leben mache. Nie im Leben würde ich nicht machen. Bin aber auch der Mensch, der neugierig ist und gern Sachen neu ausprobiert. Und ich bin aber ein Mensch, der mit Veränderungen gut umgehen kann. Das heißt, die Veränderung ist da, das müssen wir so nehmen und ich brauche nicht, ich weiß nicht, wie lange, dass ich da reinkomme. Ist einfach so. Und da war es an für sich so, dass der jetzige Bürgermeister unserer Stadt auf mich zugekommen ist und gefragt hat. Und ich so, sicher nicht. So die erste, das war wirklich so dieses aus dem Bauch raus, sicher nicht. Und dann bin ich heimgegangen und habe mit Moritz auch drüber geredet mit meinem Sohn, weil wenn du alleinerziehend bist, redest du dafür mit deinem Kind. Mit meinen Eltern habe ich gar nicht geredet, weil ich habe im August das Letzte, was ich wollte, ist, dass das Letzte von mir in die Politik geht.
Wann war das ungefähr?
Und wann das war? 2000 war super. Mhm. 2020. Mhm. Ja. Ich habe schon vorher des Öfteren Anfragen gehabt und habe immer von Haus aus nachgesagt und sie brauchen mich gar nicht mehr froh. Und dann war es aber so, durch meine Arbeit dann auf der Baubezirksleitung und am Land, habe ich ja relativ viel mit Bürgermeistern zu tun gehabt. Habe auch geschaut, dass in Gemeinden sich ein bisschen was bewegt und so. Und dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht in der eigenen Gemeinde? Und das war dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich wage den Schritt, habe dann mit Moritz eben drüber geredet und wie es dann eben die Entscheidung war, antreten, habe ich dann mit meinen Eltern geredet. Und da war wieder das Herz wirklich auf Knochen, das Gespräch mit meinem Papa. wobei ich schon gemerkt habe, sie sind über die Situation nicht unbedingt das Glücklichste, aber sie sind hinter mir gestanden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es. Ich war dann 3 Jahre in der Politik, um herauszufinden, dass ich keine Politikerin bin. Mhm. Sage ich ganz ehrlich, also zu Sachen Ja zu sagen, Thema Bauchweh verursachen schon viel ist. Mhm. Dieser Parteizwang mitzugehen, mit allen die gleiche Meinung zu tragen, ja, das war dann schon eine Herausforderung für mich. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich im eigenen, wie heißt es immer, damit, im eigenen Dorf ist nichts wert. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich nicht frei bin in meinen Gedanken oder in meinen Entscheidungen, dass ich mich immer unterordnen muss, verlierst eigentlich die Kraft und kämpfst gegen den Problem. Mhm. Dann habe ich gedacht, das will ich nicht. Habe dann auch relativ schnell die Entscheidung, also relativ schnell, habe dann schon so zum Kochen und zum Brodeln angefangen, bis zum Kochen angefangen, sagen wir mal so. Dann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, es geht nicht mehr. Und dann habe ich entschieden, wenn, dann mache ich es gleich, ich mache die Periode nicht fertig. Habe dann auf 3 Jahren entschieden, ich gebe meine Stelle, ich trete zurück. Und dann hat aber der Gemeinderat mit dem Bürgermeister noch 2 Jahre Zeit, jemanden neuen aufzubauen für die nächste Wahl. Mhm. Und habe gesagt, oh, und bin dann nach 3 Jahren halt gesagt, okay, dann hast du mir gesagt, behältst du dein Mandat, weil das ist ja auch noch möglich, man kann ja auch nur das Amt zurück und so, genau. Bin dann aus allen politischen Ämtern, VB-Frauen, alles Mögliche sofort ausgetreten. Habe dann sehr viele Vereine verlassen, wo ich war, weil ich gesagt habe, ich würde den Fokus jetzt auf 2 Vereine setzen, die mir wichtig sind. Das ist der Turnverein, weil da bin ich seit 2016 Obfrau und seit 1987 mache ich als Kinderturner und der Lions Club, weil da kannst du einfach Soziales machen. Mhm. Und somit war das nachher, also wirklich dieses Verschlanken und dort, wo du was tust, auch was zu tun. Mhm. Also wo du dabei bist und nicht auf 100.000 Kirchtagen zu sitzen und überall nur ein Tröpfchen fallen zu lassen. Mhm. Und das war eigentlich dann so diese Entscheidung, die 2023 ganz wichtig war. Mhm. Aber auch für mich die Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, als Frau, weil ich gesagt habe, ich habe es nicht mehr geschafft. Mhm. Also ich habe zu Hause in meiner Wohnung nicht mehr geschlafen. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, 40, 45, 50 Stunden im Job in der Baubezirksleitung, was mir ja irrsinnig gefreut gemacht hat, ich habe ein tolles Team gehabt. Dann noch zusätzlich in der Politik zu sein, das hat damals in Fürstenfeld 8.000 Einwohner, das war schon eine Herausforderung von Montag bis Sonntag unterwegs. Ich habe mich selber nicht mehr kennt, ich habe keine Zeit mehr gehabt für meine Hobbys, ich habe keine Zeit mehr gehabt für mich. Der Moritz hat in der Schule auf einmal nichts mehr weitergebracht. Und wie das dann kommen ist, habe ich gesagt, jetzt ist die Entscheidung definitiv gefallen. Mhm. Hab fast 2 Jahre, was haben wir jetzt, 2025? Mhm. Habe jetzt wirklich fast 2 Jahre gebraucht, bis ich wieder auf Ist-Stand war von vorher. Mhm. Also man braucht dann schon aus diesem Tief der Rastlosigkeit, sagst du, ich traue ich nicht mehr, warum nicht mehr funktioniert, herauszukommen. wo ich jetzt wieder heimkomme und so wie früher auf bis um 10 Uhr in der Küche stehe, weil es mir halt einfach taugt, oder bei mir im Garten arbeite noch und nach dem Arbeiten, das hätte ich früher gar nicht geschafft, ich bin heimgekommen, habe mich aufs Sofa gelegt, habe vielleicht noch einen Fernseher eingeschaltet und habe geschlafen, habe nicht einmal mehr gewusst, was ich geschaut habe, weil ich nichts geschaut. Das war einfach nur diese Bespielung und das Wegdenken. Mhm. Und so war das die Entscheidung gut, ich möchte aber die Erfahrung nicht missen, weil in meiner jetzigen Tätigkeit zu wissen, wie dick die Politik, wie voll wie es sein, gewisse Entscheidungen rumkommen, die so zustande, ist schon eine gute Geschichte gewesen.
Und auf diesem Rücktritt von allen Ämtern und aus der Politik hat das Umfeld, von dem du dich zurückgezogen hast, verständnisvoll reagiert, oder war das irgendwie quasi doppelt negativ für dich?
Eigentlich gar nicht. Okay. Das ist rausgegangen bei Facebook, dass ich Rücktritt aus meinem
Amt. Von dir selber oder?
Schon von der Stadtgemeinde. Mhm. Wir haben eben in der Stadtgemeinde eine Öffentlichkeitsarbeit gehabt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Der hat das geschrieben und hat mir das geschickt und ich habe angerufen und hat gesagt, passt nicht. Also, nein, bin nicht bist du. Bist in 5 Minuten noch im Büro, sag ich, sicher bin ich da, sogar komm, schreib mir so. Und ich bin dann in die Gemeinde gefahren und wir haben es in meinen Worten geschrieben. Mhm. Und dann ist es rausgegangen in Facebook und dann war eigentlich ein Feedback, das jetzt bei mir gelandet ist, das mehr als positiv war. Mhm. Moritz, seine Ansage war dann, ja, wir jetzt hochnäsig. Halt so klar, ich war einfach auch geflasht von diesen Nachrichten, die ich gekriegt habe, mit so viel Positiven von Menschen, mit denen ich gar nicht damit gerechnet habe, wo ich nicht mehr das Gefühl gehabt habe, dass die mir Worte machen, dass ich eigentlich gedacht habe, das ist ein Wahnsinn jetzt eigentlich. Also es war wirklich irre für mich. Und was ich aber noch gemacht habe an dem Donnerstag, das war Donnerstag, wo es rausgegangen ist, ich war den ganzen Tag in der Stadt unterwegs, bewusst im größten Teil, mit Menschen zu reden. War am Freitag dann auch unterwegs, war am Samstag dann aber Forschungsgarde, wo auch Kolleginnen aus den anderen Parteien mir noch alles gefallen sind und gesagt haben, sie wünschen alles Gute und hin und her. Und das war echt eine coole Zeit. Was aber auch wieder spannend war, ist von anderen Bürgermeistern, mit denen ich so zum Tun gehabt habe, nachher in den nächsten Tagen in meinem Job, ist da eine gekommen, der schon langjähriger Bürgermeister war und sagt, du hast das Handtuch geworfen. Und ich sage, nein, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung habe ich für mich getroffen. Und man muss die Sachen dann ausprobieren, um zu wissen, ob es für einen was ist. Und da habe ich gesehen, das Gefühl, das ich vorher gehabt habe, dass ich keine Politikerin bin, das hat sich eigentlich bestätigt, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und das nicht in mir gestanden, also, okay, das trifft mir nicht auf. Also, war einfach so ein typischer, ob ich es die Männer, aber eine männliche Ansage. Ja. Und das war echt spannend. Nein, es war eine Zeit, die mir sehr viel Kraft gegeben hat, wo ich natürlich, wo ich auch gebraucht habe zu dem Zeitpunkt, aber es war noch, weil man weiß nicht, wie die Reaktion ist. Sondern waren Männer gegeben, die im Gemeinderat gewesen sind, damals gekommen sind und gesagt haben, Hut ab, ich hätte mir diese Entscheidung nicht treffen können, ich hätte die 5 Jahre durchgezogen.
Und worum, glaubst du, liegt das, dass die Reaktionen so positiv waren? Weil sie in deinen Worten kam, oder was war da vielleicht der Auslöser?
Von ja, die 3 Jahre. Also mir war immer wichtig, weil ich sage immer, Politik gehört für Menschen gemacht. Politik gehört für Menschen gemacht und Menschen sind eigentlich das Wichtigste in der Geschichte. Und da geht es nicht um die Befindlichkeiten der Politikerin oder des Politikers, sondern es geht für Menschen gemacht. Und so bin ich den Menschen auch begegnet, und wenn einer was braucht hat, habe ich ihnen ehrlich gesagt, was möglich ist in der rechtlichen Variante, wo man eingeschränkt ist und was möglich ist und vielleicht auch noch Lösungen. Also ich war eigentlich, ich glaube schon, dass ich durch diese ehrliche Ebene im Grunde genommen die Leute abgeholt habe. Und das war bei der Kasse, bei irgendeinem Supermarkt, das war eigentlich überall, was mir angekleidet haben. Und waren sich ehrlich den ganzen Weg immer. Und das war mein Zugang immer, und das ist wichtig gewesen. Weil ich bin ja durch die Stockholm ständig Leute gerissen, die ich nicht kennt habe, weil ich wieder über Facebook wissen wollte, wie ich das vielleicht, aber ich kenne es nicht. Und das habe ich aber immer schon gemacht. Und wenn du mit einem Lachen durch die Stadt gehst, dann grüßen die Leute, die nicht kennen.
Mit welchen Themen haben sie dir dann angeredet, wenn du durch die Stadt gegangen bist?
Alles Mögliche. Also durch die Bank alles Mögliche. Das war wichtig. Eine Offizierbildung, darf ich Sie das fragen? Das ist eine ältere Dame an einer Kasse, muss ich hier jederzeit. Und das war total lieb, gell? Ja, muss ich nicht in ihrer Freizeit stören, soll ich dann auch nicht stören. Das ist gut. Also es war einfach eine schöne Begegnung mit Menschen. Und Menschen, die ich auch von früher gekannt habe, wo ich auf einmal wieder gratulieren dort war, was einfach macht, und so darf ich mir doch sagen, sag ich, ja, natürlich, dass der die kennt und das klar war. Und das ist schon eine schöne. Einfach das waren einfach so diese schönen Momente, diese Begegnungen mit Menschen wieder, die vielleicht Jahre nicht oder Jahrzehnte nicht auf meinem Tablett waren, die ich eigentlich als Kind kennt habe, die noch halt diese Jubilare sind, die jetzt 80 Jahren oder 50 Jahre goldene Hochzeit, wo du wieder hinkommst, gratulieren und dann siehst, ha, dann kommst du selber, kommst du dann wirklich mit dir vor, wenn du dann hinkommst. Das war total lieb, ja.
Und wie hast du jetzt in den letzten 2 Jahren die Kraft wieder gesammelt? Was macht dieser Bühne, damit sie in ihrer Mitte bleibt? Warum machst du seit Ewigkeiten Kinderturnen? Weil das muss dir auch wirklich Kraft geben. Also so.
Schon, ja. Nein, die Kids sind einfach ehrlich. Das ist das Schöne. Sie werden zwar immer schwieriger, oder nicht die Kinder werden schwieriger, die Eltern werden alles schwieriger. Es hat sich verändert, weil seit 1987 hat sich der Mensch verändert. Und die Eltern haben sich verändert, die Kinder haben sich verändert. Und ich glaube, dass es halt sogar viel mehr noch bedarf, das weiterzuführen, weil die Kinder einfach viel weniger Bewegung haben, aufgrund dieser ganzen Medien, die es jetzt gibt. Man sitzt beim Handy, man sitzt beim Tablet überall und man merkt einfach, die Kinder waren früher, ein Purzelbaum hat zum Alltag dazugehört, jetzt kommen Eltern und sagen, bitte schon kein Purzelbaum, der fällt, ehrlich. Ja, genau, wenn der Purzelbaum richtig macht, wird es ja nicht lebensgefährlich und wir werden es machen. Also, das ist schon schwierig, also ich habe jetzt halt, und ich glaube, dass das Kinderturnen noch wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Ich arbeite einfach gerne mit Kindern. Kinder gehen da betroffen, auch wenn sie sehr herausfordernd oft ist. Aber die Kraft, die ich immer habe, ist es nicht das Kinderturnen, die Strecke da offen, sondern ich sage es ganz ehrlich, auf dem Garten mit Fußbodenfläche, das Erden ist das, wo ich sage, da sperre ich mich dann auch oft ein, da ist es noch voller, wenn es dort so ist, wie wir uns auch immer, wo ich einfach nur in der Erde habe und dort nur arbeiten. Ich nehme mir jetzt mal vor, ich nehme mir gut mit auf, ich lege mich unter meinen Winter, die mein beschützendes Dach ist, die ich liebe, Winter meistens keine 5 Minuten, weil dann ist wieder dort der Pflanzen und da und dann zupfst du wieder dort und dann machst du wieder da und das ist einfach schön und entspannend. Also der Garten ist schon ein Kraftspender für mich. Die eigentlich auch für die wichtigsten Sachen in meinem Leben. Es ist nicht in meiner Wohnung dabei, es ist ein paar Kilometer entfernt. Und diese Gartenarbeit ist schon was ist, was mir viel Kraft gibt. Und was sicher auch noch ist, ist die Zeit, die ich wieder habe, die ich in der Politik nicht gehabt habe, für meine Freundinnen. Mhm. Und die auf mich warten. Das sage ich ganz ehrlich. Also, weil das hast du ja auch nicht immer. Es gibt natürlich Einzelne, die sich verflüchtigt haben, aber die echten Freundinnen, die sind noch da, die haben das auch verstanden, dass ich da keine Zeit gehabt habe. Und die sind noch da und jetzt wieder. Das sind viele Kleinigkeiten, die da dann wieder die Kraft geben. Aber auch in dieser Zeit an mich selbst zu denken. Zu sagen, ich muss jetzt was für mich tun. Und es ist auch okay, einmal am Samstagnachmittag oder am Sonntagnachmittag am Sofa zu liegen und nichts zu tun. Das habe ich auch zulassen müssen. Oft ein schlechtes Gewissen gehabt, aber eigentlich, ja, das darf auch sein. Man kann nicht den ganzen Tag laufen.
Ja. Bevor wir zum Finish kommen, vielleicht nur ein abschließendes Anschneidethema. Du hast einen neuen Job. Was ist deine Aufgabe? Was tust du da?
Ja, nach 10 Jahren in der Baubezirksleitung, wo ich eben auch Baukulturbeauftragte war, bei meinem Team, das war ein kleiner Teil meiner Arbeit, hat sich eben die Chance ergeben, die Baukulturkoordinatorenstelle der Steiermark zu übernehmen.
Was ist Baukultur?
Was ist Baukultur? Das ist immer die große Frage. Für die meisten ist es historische Baukultur. Das habe ich jetzt gemerkt in den letzten Monaten. Ich sage, Baukultur machen wir Menschen. Und alles, was eigentlich draußen gebaut wird, gestaltet wird, gehört dazu. Also der Weg dorthin, aber auch das, was noch im Endeffekt dort steht. Mhm. Und da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Identität bewahren, mhm, in der Baukultur. Dass man einfach, dass uns bewusst wird, wir leben in der Steiermark. Ich lebe in der Steiermark.
Ja. Ich auch.
Aber wir leben in Österreich im Grunde genommen. Und wir müssen einfach zu uns stehen, weil unsere Wurzeln sind wichtig, wo wir herkommen. Und deswegen glaube ich, dass es dieses Bewusstsein, dass wir in eine Richtung das Ganze treiben in der Baukultur, dass ich sage, das ist landschaftsverträglich, das ist nachhaltig, dass das einfach gemacht wird. Mhm. Und dieses Netzwerken, und ich habe es ja vorher gesagt, Menschen arbeiten gern, das macht mir einen irrsinnigen Spaß, dass ich eben neue Leute kennenlernen und dass man einfach das bewegen kann, das Bewusstsein zu schaffen, dass man eigentlich schon auf unsere Umgebung achten sollten.
Und welche Aufgaben hast du jetzt als Baukulturkoordinatorin?
Frag die Baukulturkoordinatorin.
Ja, naja, aber die Zuhörerinnen wissen das
ja wahrscheinlich. Ja, ihr habt die gleichen Rollen,
ja, genau, eigentlich,
aber aus zwei verschiedenen Bundesländern.
Genau, und das ist nicht überall gleich. Hat man manchmal das Gefühl, aber trotzdem ist es in der Basis gleich. Ich bin viel mit Netzwerken unterwegs, in verschiedenen Ebenen. Das heißt, wirklich österreichweit, das ist spannend, unterstützend für Kolleginnen in den Baubezirksleitungen da, wenn sie was brauchen, weil ich ja 10 Jahre das Ganze selber gemacht habe. Den Baukulturverein Steiermark zu leiten als Geschäftsführerin, wo einfach auch bewusstseinsbildende Maßnahmen gesetzt werden. Ich glaube einfach, ein wichtiger Weg ist, und das siehst du ja, Raffaella, auch bei dir, dass man einfach der Politik klar macht, dass gute Baukultur nicht teuer sein muss. Dass man einfach versucht, die Politik ins Boot zu holen und zu sagen, ich stehe dahinter, was ihr ganz gut geschafft habt, und das finde ich voll super, weil das ist bei uns noch ein Weg. Aber denen klar zu machen, man kann Baukultur machen und es muss nicht teuer sein. Und gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir sein in der wenig Geldphase, so wie wir kennen, kreative Ideen entstehen, eben nicht entstehen, wenn man viel Geld hat. Mhm. Und deswegen sicher ist eigentlich eine Chance, dass man eventuell jetzt die Baukultur und unsere gebaute Umwelt gemeinsam mit Nachhaltigkeit für die nächsten Generationen in die richtige Richtung treiben kann, wenn man will. Ich darf nur ein bisschen mehr nachdenken.
Mhm. Wenn das interessiert, wir werden die Website vom Baukulturverein natürlich eben bei uns reingeben,
gerne,
wenn dich da kontaktieren kann. Ich glaube, wir müssen ins Finish, oder?
Wir müssen leider ins Finish, wir können ja später noch weiter reden. Und wir treffen uns ja jetzt dann wieder öfter. Unser Ende schaut immer so aus, dass es einen Wordrap gibt.
Okay.
Ich stelle dir kurze Fragen oder beginne einen Satz und bitte dich, diesen dann zu vervollständigen.
Okay, ich werde mich bemühen.
Frauen müssen.
Grundsätzlich müssen wir gar nichts, kein Mensch muss irgendwas, aber sie müssen mutiger sein und mehr Selbstvertrauen haben. Mhm.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Ich tanze sehr gerne, ich tanze bei sehr vielen Liedern. Was aber noch aus meiner Jugend hängen blieb, ist Happy Nation von Acid Space.
Wir haben eine Musikliste.
Ah, okay.
Ja, da kommt das Lied dazu.
Das haben wir noch nicht. Okay. Ja, das ist irgendwie so aus einer schönen Zeit und das ist Big Blim und das höre ich noch immer gerne im Radio, im Auto. Mhm. Ganz laut, wenn ich irgendwas.
Ja. Das war eine meiner ersten CDs von Acid Space.
Das war cool.
Und dein Lebensmotto lautet?
Das ist mein Lebensmotto. Dass jeder Tag eigentlich eine Chance ist. Und dass die Welt mehr Frauen braucht mit Mut und Selbstvertrauen, die ihren Weg gehen.
Sehr schön.
Sehr schön. Danke dir.
Ich sage vielen Dank für die Einladung, war total schön. Und ich zwar.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.
Vielen Dank.